Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Schnittstellen der Wahrnehmung, wo die Leinwand die Seele widerspiegelt. Heute geht es um eine ganz andere Leinwand als die der Filme. Wir beschäftigen uns nämlich mit Körper und Gesicht und wie diese die Leinwand unserer Emotionen sein können. Und vor allen Dingen, wie es möglich ist, zu erkennen, was dein Gegenüber gerade in seinem tiefen Unterbewusstsein spürt. Dies ist tatsächlich sogar ein erforschtes Gebiet der Psychologie und wird im Allgemeinen als Mimikresonanz bezeichnet. Der Thriller-Autor Sebastian Fitzek wollte genauer wissen, was es mit dem Ganzen auf sich hat und hat deshalb mit der Hilfe von einem Experten in diesem Gebiet einen entsprechenden Psychothriller-Roman geschrieben und ihn sehr passend Mimik genannt.
In Mimik geht's um die Mimikresonanz-Expertin Hannah Herbst. Ihre gesamte Familie wurde ermordet, mit Ausnahme ihres Sohnes, der auf mysteriöse Weise verschwunden ist. Kurz nach dem Verbrechen taucht plötzlich ein Geständnisvideo von ihr selbst auf. Doch Hannah kann sich an nichts erinnern, denn sie leidet an einer Amnesie. Aufgrund einer Betäubungsmittelunverträglichkeit verlor sie nach einer Operation ihr Gedächtnis. Diese Operation war notwendig, weil sie in ihrem Haus eine Bauchverletzung erlitten hatte. Sie wurde von einem Serienkiller entführt, er will sie jedoch erst dann töten, wenn er sich zu 100% sicher ist, dass sie tatsächlich die Mörderin ist. Später analysiert Hannah das Geständnisvideo und entdeckt darin körperliche Signale, die eindeutig darauf hinweisen, dass sie nicht die Täterin ist. Gleichzeitig erkennt sie darin aber auch Warnsignale, die ihr deutlich machen, dass sie sich besser nicht weiter mit dem Video befassen sollte. Im Verlauf der Geschichte begegnet sie immer wieder Situationen, in denen sie Mikroexpressionen bei anderen oder auch bei sich selbst wahrnimmt und deuten muss. In den nächsten Minuten werden wir auf verschiedene dieser mimischen Ausdrücke eingehen. Ihr könnt sie gerne selbst ausprobieren, um sie besser zu verstehen und nachzuempfinden.
Doch wie können wir überhaupt unseren Gegenüber lesen? Man achtet einfach auf die Körpersprache und weiß, was er denkt? Da muss ich euch wohl erst einmal enttäuschen. Um die Signale eines Gesprächspartners relativ zuverlässig entschlüsseln zu können, müssen wir zuerst die nonverbale Baseline identifizieren. Diese setzt sich aus den für eine Person typischen körpersprachlichen Signalen zusammen, die zur Deutung von Emotionen elementar sind, da uns besonders die Abweichungen von der Baseline über die wahren Gefühle einer Person Aufschluss geben. Oder wie Mimikresonanzexperte Dirk Eilert, welcher Sebastian Fitzek beim Verfassen von Mimik beraten hat, betont: Ohne Baseline bist du blind.
Außerdem ist es wichtig festzuhalten, dass das Entdecken eines einzelnen Signals niemals als ein zu 100% sicheres Zeichen für eine Emotion gewertet werden sollte, sondern lediglich als Hinweis. Schließlich besteht immer die Möglichkeit, dass die Person mit etwas ganz anderem als der Konversation beschäftigt ist, was letztendlich den Körperspracheausdruck hervorruft. Doch was genau ist diese Körpersprache überhaupt?
Körpersprache lässt sich in 8 verschiedene Kanäle unterteilen. Der offensichtlichste ist die Mimik. Also Regungen im Gesicht, welche durch Emotionen hervorgerufen werden und zur Kommunikation dienen. Dabei gibt es Mikro- und Makroexpressionen, wobei letztere Ausdrücke sind, die wir bewusst kontrollieren können, wie zum Beispiel ein höfliches Lächeln im Alltag. Mikroexpressionen dagegen können wir nicht kontrollieren. Sie werden von unseren ehrlichen Emotionen hervorgerufen, weshalb es sogar möglich ist, Emotionen bei der gegenüberliegenden Person zu erkennen, bevor sie es selbst tut, da sie meist nur unter einer halben Sekunde zu sehen sind. Dieser geringe Zeitraum liegt daran, dass unsere Gesichtsmuskulatur direkt mit dem limbischen System im Gehirn vernetzt ist, welches für die Verarbeitung von Emotionen verantwortlich ist. Dagegen arbeitet der motorische Kortex, der vom Verstand kontrolliert wird und oft versucht, unsere wahren Gefühle zu unterdrücken, was er jedoch nie wirklich schafft, weshalb diese sich letztendlich doch als Mikroexpression auf unserem Gesicht widerspiegeln.
Doch worauf genau muss man da eigentlich achten? Eine Emotion, mit der wir im Alltag häufig konfrontiert sind, ist Trauer. Neben dem offensichtlichen Herunterziehen der Mundwinkel ist das eindeutigste Zeichen für Trauer das Hochziehen der Augenbraueninnenseiten, was viele gar nicht so auf dem Schirm haben. Tatsächlich könnt ihr da aber auch selbst mal drauf achten, wenn ihr traurig seid, aktiv die Augenbrauen zu entspannen, da nicht nur die Emotionen, die Mimik, sondern auch diese wiederum die Gefühle beeinflussen kann. Auch im Roman wird jene Mikroexpression aufgegriffen, da die Protagonistin Hannah Herbst diese bei sich selbst in ihrem Geständnisvideo erkennen kann. Das Hochzucken ihrer Augenbraueninnenseiten nimmt sie als Zeichen für ihre Unschuld, da dieses ungesteuerte Zeichen für Trauer nicht in das Bild der Frau passt, die gerade ihre Familie ermordet hat. Andere Signale sind zum Beispiel das Zucken des Kinnbuckels, der darauf hindeutet, dass der Gegenüber gleich in Tränen ausbricht. Eine sogenannte progravitative Körperhaltung, also hängende Schultern oder Kopf, sowie ein nach unten gerichteter Blick.
Auch die Emotion Wut ist relativ weit verbreitet und kennzeichnet sich beispielsweise durch das Zusammenziehen der Augenbrauen, das Verkleinern der Augen, das Zusammenpressen der Lippen oder den sogenannten stechenden Blick. bei dem zeitgleich die Oberlider hoch und die Augenbrauen zusammengezogen werden. Dieser deutet auf extremen Zorn oder einen bevorstehenden Angriff hin und wird auch als Hinckley-Face bezeichnet, benannt nach dem Attentäter John Hinckley, welcher auf US-Präsident Ronald Reagan schoss und dabei eben jenen Ausdruck deutlich zeigte. Auch bei ihrem Entführer kann Hannah dieses Gesicht erkennen, als er ihr von seiner grauenvollen Vergangenheit erzählt und deutlich wird, woher seine Wut auf sie stammt.
Das ist echt interessant. Aber bei der Körpersprache ist ja nicht nur die Mimik von Bedeutung. Der zweite große Kanal ist die Gestik, also wie man die Hände bewegt. Hier gibt es redebegleitende Gesten, mit denen wir unsere Worte unterstreichen, sogenannte sprechende Gesten, wie zum Beispiel Schulterzucken oder Nicken, die direkt unsere Gedanken enthüllen, Beruhigungsgesten, wobei man Dinge, andere Lebewesen oder sich selbst berührt, um sich zu regulieren, und Emotions- bzw. Gravitationsgesten, die ähnlich wie die sprechenden Gesten unsere Emotionen widerspiegeln, jedoch entscheidend mit der Schwerkraft zusammenhängen, also beispielsweise den Kopf hängen lassen. Im Gegensatz zur Mimik ist die Gestik häufig nicht kulturübergreifend gleich. Was aber interessant ist, ist, dass Rechtshänder häufig eher mit rechts und Linkshänder eher mit links gestikulieren und agieren. Dies nimmt auch Hannah als Argument, dass sie nicht die Mörderin sein kann, da dieser Aspekt in Zusammenhang mit ihrem Geständnis keinen Sinn ergibt. Aber da frage ich mich, gibt es eigentlich bestimmte Signale für Lügen, an denen man einfach erkennen kann, ob jemand die Wahrheit sagt?
Leider nein, nicht direkt. Auch hier gibt es wieder nur Hinweise, auf die man achten kann. Beim Lügen müssen wir uns konzentrieren, denn es ist mental anstrengender, als die Wahrheit zu sagen. Das heißt, die Körpersprache wird im Vergleich zu vorher langsamer. Redebegleitende Gesten nehmen ab, die Blinzelrate sinkt und das Sprechen wird oft auch langsamer. Das Gleiche beobachtet Hannah bei der Analyse ihres Geständnisvideos. Als sie über ihren Beruf und sich selbst spricht, also bei Aussagen, die leicht auf Wahrheit überprüfbar sind, gestikuliert und blinzelt sie mehr und spricht schneller als dort, wo sie die angebliche Tat gesteht. In der Mimikresonanzforschung wird gesagt, dass es mindestens 3 Signale auf 2 Kanälen braucht, um sicher zu wissen, dass etwas nicht stimmt. Damit hätten wir also einen sogenannten Hotspot. Wir wissen also jetzt, irgendetwas mit Hannas Geständnis stimmt wirklich nicht.
Des Weiteren nimmt auch die Kopfhaltung Einfluss auf die Interpretation der mimischen Signale. Die Emotionen Freude, Liebe und Stolz lassen sich beispielsweise nur anhand der Mimik nicht unterscheiden, da bei allen ein echtes Lächeln sowie lachende Augen zu beobachten sind, was bei geradem Kopf die Grundemotion Freude zeigt. Legt sich der Kopf jedoch in den Nacken, steht dies eher für Stolz, während ein seitlich geneigter Kopf für die Emotion Liebe spricht. Im Roman wird dies aufgegriffen, als Hannas Freund Fadil ihr gegenüber die Kombination für Liebe zeigt.
Darüber hinaus spielen in der Körpersprache noch 5 weitere Kanäle eine Rolle. Dazu gehört zum Beispiel das Fuß- und Beinverhalten, das oft unterschätzt wird. Gerade Füße verraten viel, weil wir sie weniger bewusst kontrollieren. Sie zeigen häufig, wohin wir wirklich wollen. Etwa, wenn sie schon in Richtung Ausgang zeigen, obwohl das Gespräch eigentlich noch läuft. Auch in Mimik wird immer wieder deutlich, dass nicht nur das Gesicht entscheidend ist, sondern der ganze Körper Hinweise liefert. Auch wenn Hannah sich vor allem auf das Gesicht konzentriert. Aber auch die allgemeine Körperhaltung ist entscheidend. Ob jemand aufrecht steht oder zusammensackt, kann Hinweise auf Selbstbewusstsein, Unsicherheit oder auch Erschöpfung geben. In ihrem Verhör achtet Hannah auch darauf, wie angespannt sie selbst wirkt, was ebenfalls darauf hindeutet, dass sie etwas zu verbergen hat. Hinzu kommen unbewusste Körperreaktionen, also Signale des vegetativen Nervensystems. Dazu zählen Dinge wie Schwitzen, veränderte Atmung oder ein schneller Puls. Reaktionen, die sich kaum kontrollieren lassen und deshalb besonders ehrliche Hinweise auf Stress oder Nervosität geben. Ein weiterer wichtiger Kanal ist die Stimme. Nicht nur was gesagt wird, sondern wie etwas genau gesagt wird, also Tonfall, Lautstärke oder Sprechtempo, kann Emotionen und innere Zustände besonders transportieren. Und schließlich spielt auch das interpersonale Bewegungsverhalten eine Rolle, also wie Menschen sich im Raum zueinander bewegen. Abstand, Annäherung oder Zurückweichen können zeigen, ob sich jemand wohlfühlt, Interesse hat oder eher Distanz aufbauen möchte. Ein konkretes Beispiel dafür in Mimik lässt sich in der Interaktion zwischen Hannah und ihrem Entführer finden. Während er immer wieder einen Schritt auf sie zukommt, weicht sie unbewusst immer weiter zurück. Diese unterschwellige Grenzüberschreitung signalisiert Dominanz oder Bedrohung, die vom Entführer ausgeht, während Hannas Zurückweichen Unwohlsein bzw. Vorsicht ausdrückt.
So, bevor wir uns nun dem Ende des Podcasts nähern, gibt es noch einen kleinen Bonusteil für diejenigen, die wissen wollen, wie die Geschichte zu Ende geht. Also an alle, die nicht gespoilert werden möchten. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr konntet etwas aus diesem Podcast für euren Alltag mitnehmen. Und an die anderen, macht euch bereit für den Spoilerteil.
Die Geschichte endet damit, dass man erfährt, dass Hannas Sohn Paul die Morde begangen hat. Dieser ist nämlich ein Psychopath, der keine Empathie verspürt und Gefallen an dem Gefühl gefunden hat, Menschen zu ermorden. Das erkennt Hannah an einer Geste, die sie im Geständnisvideo ausgeführt hat und von ihrer eigenen Baseline abweicht. Sie hat sich nämlich immer die Hand aufs Herz gelegt, wenn sie ich gesagt hat. Normalerweise würde sie nur mit dem Finger auf sich zeigen. Damit wollte sie den Hinweis geben, dass Paul der Mörder ist, da es zu eben seiner Baseline gehört. Dies erkannte sie jedoch erst dann, als Paul es am Ende wiederholt tut, im Moment vor ihrer nächsten Narkose. Sie wird nämlich letzten Endes wieder operiert und vergisst ein weiteres Mal jegliche Ereignisse, was dazu führt, dass ihr Sohn auf freiem Fuß bleibt. Dies wiederum resultiert daraus, dass die Morde dem Fischermann, einem weiteren Serienmörder aus der Geschichte, zugeschrieben werden, der von Hannah aber vorher getötet wurde. Fun Fact, wolltet ihr auch schon immer wissen, wie man einen Psychopathen erkennen kann? Ganz so einfach ist es nicht, aber ein guter Hinweis darauf ist das Fehlen von Empathie. Das kann man tatsächlich auch im Gehirn sehen. Wenn wir etwas sehen, das uns emotional berührt, werden gewisse Bereiche im limbischen System besser durchblutet, was man beispielsweise in einem CT erkennen kann. Bleibt diese Reaktion aus, kann dies ein Indiz für Psychopathie sein. Und nun kommen wir wirklich zum Ende. Das war Schnittstellen der Wahrnehmung, wo die Leinwand die Seele widerspiegelt. Wir danken fürs Zuhören.